Warum sollen wir als Gemeinde, als Chile missionarisch sein? Haben wir nicht sonst genug Probleme? Müssen wir uns noch ins Leben von anderen Menschen einmischen? Warum sollen wir Werbung machen für unseren Glauben, wo es doch so viele verschiedene Möglichkeiten auf dem Markt der Religionen gibt? Das Warum ist ein entscheidender Punkt. Warum sollen wir missionarisch sein? Warum bist du Christ geworden? Warum sitzt du heute im Gottesdienst? Warum sollen die Mitmenschen uns am Herzen liegen? Ohne Leidenschaft für die Mission gibt es keinen missionarischen Gemeindebau und Gemeindeaufbau. Und ich muss wissen, warum dass ich etwas tue, damit ich es auch mache, wenn Widerstände kommen oder es Schwierigkeiten gibt. Und die gibt es tatsächlich. Ohne zu wissen, warum, besteht die Gefahr, dass ich mich immer nur mit halber Kraft und halber Energie einsetze. Wenn es warum nicht klar ist, tief in meinem Herz, in meiner Existenz, fast in meiner DNA inne, werde ich bald resignieren, aufgeben, sowohl persönlich wie auch als Gemeinde. Im innersten Kern von dem Warum, von der missionarischen Leidenschaft von einer Gemeinde, von Gottes Kirche, ist die Leidenschaft von Gott für die Welt. Wir haben es schon oft gehört und müssen sie uns immer wieder zu Herzen nehmen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Jetzt werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Ein Vers, den wir sehr oft zitieren, vielleicht auch von Menschen, die wir einladen wollen, in die Nachfolge und in die Nähe zu Jesus. Für Menschen, die es noch nicht ergriffen haben, dass da ein Gott ist, der sein Bestes gegeben hat, die Welt so sehr geliebt hat. Nicht das Böse in dieser Welt, sondern die Welt und uns Menschen, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und der Sohn nicht einfach geblieben ist beim Jubel von Palmsonntag und sich hat feiern und das Gefühl gehabt, es ist jetzt gut, ich habe das Ziel erreicht. Sondern gegangen ist ans Kreuz und in Tod und auferstanden ist. Es ist ein Vers, den man oft zitiert von Menschen, die sich sollen zu Jesus hinwenden. Und das ist nicht verkehrt. Sie sollen es hören, sie sollen es erfahren, dass da ein Gott ist, der sein Bestes gegeben hat für uns. Es gibt nichts im ganzen Kosmos, das besser ist. Aber ich glaube, dass es nicht nur ein Vers ist für die anderen, sondern für uns. Dass wir den Vers immer wieder mit unserem Herz müssen hören, auch wenn es die Ohren schon lange auswendig können. Dass da Gottes Liebe ihn bewegt, in die Welt hineinzukommen mit seinem Sohn. Dass da eine Leidenschaft ist von Gott für die Welt, damit kein Mensch muss verloren gehen. Und wenn wir Kirche sind und gemeint sind von Jesus, dann muss sich die Leidenschaft von Gott für die Welt auch in unserem Sein widerspiegeln. Es ist nicht nur ein Vers für die anderen, sondern es ist ein Vers für uns. Da ist ein Gott, der sein Bestes gegeben hat. Damit niemand verloren geht. Aus Liebe gibt sich Jesus in Tod, weil Gott uns liebt. Darum lässt er uns an seiner Auferstehung teilhaben. Die Liebe ist der Antrieb, damit wir hergehen und zur Versöhnung aufrufen. Der Paulus hat das Warum von seiner Mission genau so begründet. Die Liebe von Christus drängt mich. bewegt mich. Das heisst für mich, wir sind von Gott geliebt, du bist von Gott geliebt, dort wo du bist. Nicht dort, wo du sein willst, oder müsstest sein, oder könntest sein. Du bist von Gott geliebt, du liegst Gott am Herzen. Aber das Gleiche gilt auch für die Menschen in meinem Umfeld. Sie sind geliebte Geschöpfe. Wie soll ich denn die Mitmenschen nicht lieben, wo Gott sein Bestes gegeben hat, auch für sie? Wie könnte ich das, was mir geschenkt wird, einfach nicht weitergeben? Damit sind wir beim zweiten Grund angelangt, für ein missionarisches Unterwegssein auch heute noch. Und der zweite Grund ist häufig ein Grund, der heute Kopfschütteln verursacht. Es geht um die schwierige Tatsache für uns Menschen, dass wir als Menschen ohne Gott verloren sind. Ich hätte fast gesagt, das schlägt kein Geist weg. Aber es ist fast das Licht, der Spruch. Aber es geht um die schwierige Tatsache, dass wir ohne Gott verloren sind. Das Thema lassen wir manchmal gern unter den Tisch fallen. Oder wir lügen es gar. Wir erzählen lieber, dass Jesus die Erfüllung von einem guten Leben ist, wie dass wir ohne Jesus verloren sind. Das ist eine schwierige Botschaft für uns, weil das an unsere Existenz geht, wo wir merken, wir sind nicht wie Gott, obwohl wir es möchten sein seit dem Sündenfall. Wir schaffen es nicht. Es ist die biblische Wahrheit, dass Gottes Liebe auf Gegenliebe zielt, auf eine Antwort zielt. Und es entspricht Gottes Charakter, dass er die Liebe von uns nicht erzwingt, wenn du jetzt nicht tust, wenn du mich jetzt nicht liebst, dann. Das wäre keine Liebe. Die Bibel redet sehr deutlich darüber, dass man gegenüber Gottes Liebe auch resistent kann bleiben. Nichts darauf antwortet, nicht umkehrt, nichts ergreift. So wie eine Regenpelerine einfach das Wasser abhaltet. Die Resistenz, die ist noch gefährlicher als die Antibiotika-Resistenz, die sehr gefährlich ist. Die Resistenz gegenüber Gottes Liebe, die wir ausschlägen. Und in der Folge auch nicht gerettet und erlöst werden. Wer nicht an Jesus glaubt, ist von Gott als Quelle vom Leben abgeschnitten und drum im Gericht und im Tod verfallen. Nur mal gerade zwei Verse später, nach Johannes 3,16, wo uns so lieb ist, wo es gut ist, dass er uns lieb ist, heisst es: Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Halleluja. Und dann kommt die Kehrseite von der Medaille. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Da ist noch die tragischere Entscheidung wie die vom König, dass er die falsche Kurate hat. Der Augustinus und der Luther haben die Grundsünde beschrieben mit dem Wort vom in sich selbst gekrümmten Mensch. Einer, der sich in sich innen krümmt ist, beschreibt die Schuld oder den Grundzustand. Mir ist das Bild durch den Kopf, wie viele Menschen, auch wir heute, häufig in uns gekrümmt sind. Gehen wir mal innerlich das Bild durch, wie Menschen am Handy, am Tablet sind. Was für eine Körperhaltung haben wir? Ich will den Bogen nicht zu fest überspannen. Aber ich habe mich gefragt, hat es etwas mit dem zu tun, gesellschaftlich, viel mehr mit dem zu tun, was Augustinus und Luther gemeint haben, dass Menschen in sich selber gekrümmt sind, weil sie nicht mit Gott unterwegs sind. Vielleicht kann uns das Bild begleiten in der neuen Woche, wo wir Menschen begegnen. Und vielleicht ist es uns Anlass, Grund von unserer Hoffnung weiterzugeben. Dass Menschen dürfen aufrecht werden durch Gerechtigkeit, die Christus für uns ist. Wenn wir dann am Handy sitzen, ist eine Frage für die Orthopäden. Der Mensch, der in sich selber gekrümmt ist, bleibt mit sich allein. Er bleibt in Ewigkeit. Das ist die Hölle, ohne Gott zu sein. Die totale Einsamkeit, ohne Möglichkeit in Beziehung zu sein mit Gott. Und weil Gott uns aus dieser Selbstverkrümmung will rausreissen, sendet er seinen Sohn in der Welt. Das ist die grosse Mission von Gott zur Erlösung von uns. Und er sendet uns als seine Nachfolger, seine Kirche, in die gleiche Mission. Und Kirche und Gemeinde sind nicht einfach die anderen. Manchmal ertappen wir uns oder ertappen wir dabei, dass ich sage, die Gemeinde sollte. Und das ist eigentlich immer ein Wort an mich. Die Gemeinde sollte. Ich auch. Die Gemeinde sind nicht die anderen, sondern auch ich, bestehend aus jedem Einzelnen. Mit dem sind wir beim dritten Grund, warum wir von Gott in die Sendung hineingenommen sind, in die Mission hineingenommen sind. Mission ist nicht einfach eine Idee von einer Kirche, die man machen kann oder nicht. Mission ist nicht eine Option. Drei Dinge, die man als Kirche auch noch tun könnte. Mission. Es ist nicht eine Option, es gehört zum Wesen von Gott. Seine Leidenschaft für die Welt und es gehört zur DNA, zum Wesen von seiner Gemeinde. Ich habe ein Zitat gefunden, das mich sehr angesprochen hat. Ich sage erst nachher, wer es gesagt hat. Mission ist der Sauerstoff des christlichen Lebens. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man zu wenig Sauerstoff hat. Es kommt nicht gut. Es schneidet einem das Leben ab. Wir können nicht überleben ohne. Mission ist der Sauerstoff des christlichen Lebens. Der Papst Franziskus hat es gesagt. Jetzt könnt ihr euch aufregen oder nicht. Aber das Zitat, das hat etwas. Wir wollen uns nicht vorstellen oder erleben, was es bedeutet, zu wenig Sauerstoff zu haben. Ohne geht es nicht. Und Kirche kann sich nicht aussuchen, ob sie will missionarisch sein oder nicht. Sie kann nur, und jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz. Kirche kann nicht aussuchen, ob sie missionarisch will sein oder nicht. Sie kann nur ungehorsam sein dem gegenüber, was sie beauftragt. Das hat mich getroffen. Sie kann nur dem gegenüber ungehorsam sein, wo sie sendet. Und trotz dieser guten Gründe kann unsere Leidenschaft für die Sache von Jesus verkümmern, einschlafen. Ich habe vor dem Gottesdienst mit der Angriff, so wie der Salzkristall nicht selber leuchten kann, aber das Licht von Jesus kann durchgehen. So ist es mit der Leidenschaft. Wir können Leidenschaft nicht in uns produzieren. Wir können noch so fest ausdrücken, wie bei den Zitronen. Wir können Leidenschaft nicht machen. Das ist manchmal auch unsere Not und unser Dilemma. Und gleichzeitig lässt es uns ein, immer wieder die Leidenschaft uns von Jesus schenken zu lassen. Es gibt aber auch Rahmenbedingungen, wo manchmal eine Leidenschaft klein werden lässt, wo uns mutlos werden lässt, wo uns müde macht. Ich meine nicht müde wie am Sonntagmorgen, sondern in unserer Leidenschaft, in unserer Freude, in unserem Elan, in dem, was uns antreibt, wo wir nicht einmal merken, dass wir etwas machen, was anstrengend ist. Leidenschaft ist dort, wo wir etwas einfach machen und nicht einmal merken, dass wir müde werden. Ich sehne mich nach dem. Und der Professor Dr. Bartholomä in seinem Gemeindebaustudie, in seiner Studie, wenn ich es steigle, zählt Gründe auf. Leidenschaftskiller. Und er kennt unsere Gemeinde hier nicht, ich habe ihm es nicht erzählt am Kongress. aber er sagt Sachen, die, glaube ich, gut ist, wenn wir es gleich hören und die uns vielleicht mehr betreffen, wie es uns lieb ist. Das Erste, was er sagt, ist falsche Demut, die unsere Leidenschaft ausbremsen kann. Falsche Demut. Minderwertigkeit als Christ oder als Gemeinde. Ja, wer sind wir schon in dieser Welt? Und die anderen sind grösser, können es besser. Und? Wer bin ich schon, dass ich am anderen kann sagen kann, was er soll glauben? Kennen Sie so Sätze? Ich kenne sie. Wer bin ich denn, dass ich jetzt am anderen soll sagen, wenn er soll glauben? Es ist doch jedem seine persönliche, private Sache. Es gibt in der Schweiz fast nichts Privates, wie das Geld und die Glaubensfrage. Falsche Demut. Ich will doch nicht jemandem den Glauben überstülpen wie so einen Küdersack. Das Zweite. Die Motivation zur Selbsterhaltung der Gemeinde. Der Überlebenstrieb von uns als lokale Gemeinde. Ich glaube, wir müssen gut herhören. Oder immer gut herhören. Es meint, dass man missioniert, damit unsere Gemeinde grösser wird und nicht kleiner wird oder lieber wächst. Es kommt nicht gut an, wenn man Menschen für den Glauben gewinnen will, damit unsere kirchlichen Finanzen ins Lot kommen. Gebäudekosten können getragen werden und die Löhne können bezahlt werden. Warum beten wir für junge Familien? Warum beten wir für junge Familien aus einem guten Mittelstand, die zu unserer Gemeinde gehören? Wenn wir uns sehnen nach Familie, nach Kindergeschrei, nach jungem Leben, dann ist es gut, wenn man dafür betet. Aber wenn man betet, weil man denkt, das Kessel stimmt ein bisschen besser und es hilft jemand mit, dann sind wir auf dem falschen Weg. So eine Motivation lenkt uns von unserem Auftrag ab und führt zur Werbung für Kirche und nicht mehr für Jesus. Das merken wir vielleicht weniger gut, aber die, die wir ansprechen, merken sehr gut. Wenn euch jemand etwas verkaufen oder antrüllen will, ihr merkt sehr gut, was seine Motivation ist. Wenn euch jemand anruft und alles Schöne von dieser Welt sagt, weil er euch eine Matratze, ein Krötchen oder sonst etwas verkaufen will, ich bin sehr allergisch, wenn so jemand auf mich zukommt. Es führt dazu, dass wir Aussendienstmitarbeiter werden, um Menschen zu gewinnen für unsere Gemeinde und nicht für Jesus. Es ist ein grosses Spannungsfeld, finde ich, zwischen dem Vereinswesen als Gemeinde. Es braucht all das, was ich aufgezählt habe. Finanzen, Löhne, Gebäudeunterhalt, und es braucht es. Aber die Selbsterhaltung darf nicht das Ziel sein von unserer Mission. Und ich habe mich gefragt, ob wir hier müssen umdenken und umkehren. Menschen merken genau, um was dass es uns geht. Geht es uns darum, dass sie Jesus kennenlernen. Punkt. Und Gemeindes Werkzeug ist auf dem Weg. Oder geht es uns darum, dass wir sie für unsere Sache gewinnen und sie uns sollen dienen mit dem, was sie haben. Dürfen sie zu Christus kommen, vorbehaltlos, wo sie annimmt, ohne dass sie etwas müssen, oder nicht? Ein weiterer Punkt, wo unsere Leidenschaft lähmen kann, ist unsere kirchliche oder gemeindliche Selbstbezogenheit. Eine Gemeinde, die sich sehr mit sich selber beschäftigt. Es ist immer eine Gefahr, dass das, was uns ausmacht, unser Programm, unser Haus, unsere Finanzen, wir sehen immer das, was schon ist, vor Augen und wenig das, was noch nicht da ist. Und es passiert ganz leicht, dass Menschen, die noch nicht mit Gott leben, aus unserem Blickfeld geraten, weil wir das mehr vor Augen haben, was ist, was wir sehen, was wir sollen. Es passiert ganz leicht, dass Gemeinden um sich selber drüllen und die Sendung verloren geht. Ich glaube auch, dass wir hier als kleine Gemeinde in Gefahr sind, dass wir alle Kräfte bündeln, damit es gerade noch so geht. Unser Programm, Menschen, die helfen, Menschen im Bezirksrat, Finanzen, zum Erhalten, was wir noch haben. Und ich glaube, der Widersacher versucht uns nicht nur mit Bösem, das passiert auch. Aber der Widersacher probiert auch immer, uns wieder mit dem Guten zu beschäftigen, sodass wir nicht mehr missionieren und evangelisieren. Nochmal etwas nennt er. Der Appell an das christliche, nicht an das christliche, der Appell an das schlechte Gewissen. Wie hörst du Stichwort Herbstmerit und Life on Stage? Ich höre es häufig mit einem Hauch von schlechtem Gewissen. Man sollte wieder mal. Hören wir die Sachen nicht oft mit einem schlechten Gewissen, auch mit einem resignierten Herz, weil wir ja sollten und müssten. Und es ist manchmal fast so, dass man könnte denken, wir sind nur eine gute Gemeinde von Jesus oder wir sind eine Gemeinde von Jesus, einfach dann, wenn wir einmal im Jahr am Herbstmerit noch rausstehen. Ich bin nicht gegen den Herbstmerit. Aber der Appell an unser schlechtes Gewissen ist ein schlechter Ratgeber für unsere Leidenschaft. Es führt vielleicht dazu, dass wir noch rausstehen, aber mit halber Leidenschaft oder mit geteiltem Herz, weil man sollte, weil man müsste, weil man es macht. Es besteht Gefahr, dass man es halbherzig macht oder nur der Form nach und nicht aus Leidenschaft. Und das Letzte, ich glaube, das hat auch etwas mit meinem Leben zu tun, vielleicht auch mit ihm, ein Stück weit missionarische Resignation. Wir haben schon so viel probiert, wir haben so viel Lebenserfahrung, so vieles hat man schon probiert, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, mit Zelt, mit Kleingruppen, mit Theater und ohne, in Häusern und in Restaurants. Ihr könnt die Liste noch weiterführen. Und manchmal ist das Gefühl, ja, was bringt es überhaupt? Und dann ist es manchmal auch meine Bequemlichkeit, manchmal ist es bequemer, selber als Christ zu leben und die anderen in Ruhe zu lassen, dann habe ich auch meine Ruhe. Wer es gern bequem hat, liebt die eigene Komfortzone oder das eigene Sofa. Vom Menschensohn lesen wir, dass er keinen Ort hat, wo er sein Haupt herlegen kann. All die Leidenschaftskiller, mir jetzt gut tun, von denen mal zu hören. All die Killer sind nicht nur psychologischer Art oder organisatorischer Art. Sie sind geistlich gesehen auch eine Wirkung vom Bösen letztlich. Satan als Mörder, als Lügner, als Widersacher ist brennend daran interessiert, wie uns die Flamme von der Leidenschaft zerlöschen lassen. Einen Kessel drüber zu tun. Über das Licht. Bis das Licht verschickt. Leidenschaftskiller sind darum so verführerisch, weil sie ja häufig ein Körnchen Wahrheit haben. Es ist richtig, ich will niemandem den Glauben überstülpen. Es stimmt, dass wir als Killer ja auch sonst noch Aufgaben haben. Diakonie, Gottesdienst feiern. Braucht es denn auch noch Mission? Ja, es ist richtig, dass man uns um Finanzen kümmert. Und dennoch führen die Killer von dem weg, wo wir als Killer, als Gemeinde berufen sind. Sie lähmen unsere Leidenschaft. Ich rede noch nicht von dem, was wir tun, sondern mehr, dass in meinem Herz. Darum sollen wir auch diesen Killer bewusst entgegentreten. Leidenschaft ist zuerst ein Geschenk von Gott, das wir können es nicht rauspressen. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept, sonst wenn eins haben, kommen zu mir. Oder prüfen muss, ob es eins ist. Es gibt, glaube ich, kein Patentrezept, die Leidenschaft zu machen. Es ist Gottes Geist, der sie in uns entzündet. der das Anliegen für die Mission hat und Kraft dazu in uns weckt. Aber das Eintreten für das Evangelium ist auch verbunden mit dem bewussten Widerstand gegen das Böse. Wir wollen dem Bösen entgegentreten. Wir legen die Stiefel vom Evangelium an und sind bereit zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Erinnert ihr euch an die Waffenrüstung mit den Stiefeln? Sind keine Flipflops oder Crocs. Gerade auch, weil es eine geistliche Auseinandersetzung ist, kommt dem Gebet eine zentrale Rolle zu. Konkret beten wir doch für die Verbreitung vom Evangelium. Im Bewusstsein, dass so ein Gebet gefährlich für uns sein kann. Wenn wir sagen, Jesus, send du Missionare, brauch du Menschen, dass das Evangelium weitergeht, können sie das Jesus sagt, und wie ist es mit dir? Vielleicht müssen wir sogar noch vorher anfangen. Schenk uns wieder den Mut für die Mission zu beten. Zu beten, dass Gott uns die rechten Worte gibt zur rechten Zeit und uns auch tröstet, wenn wir versagen. Meine Bilanz ist manchmal gar nicht so gut. Ich habe mehr Möglichkeiten, um etwas zu sagen, als wenn ich es gewagt habe. Und es braucht immer wieder den Trost von Jesus, der sagt, und das nächste Mal wachs wieder und ich bin wieder. Wenn ein Mann oder eine Frau Freude hat am Ehepartner, dann wird häufig auch die Leidenschaft nicht fehlen. Das Evangelium ist voller Schönheit. Ganz persönlich gibt es für mich viel Freude und Leidenschaft, wo ich sehe, wo Jesus Menschen verändert. Das ist etwas, wo meine Leidenschaft weckt, wenn ich sehe, wie Menschen sich zu Jesus Herr verändern. Das ist nicht immer der große Knall, wo es klopft und das ist ja anders, so, wo sie einen Weg gehen. Das ist eines von dem, wo mich inspiriert, wenn ich sehe, dass sie Menschen, wo ich irgendwo mal begegnet bin, dürfen einen Weg weitergehen und sie weitergegangen sind mit Jesus. Das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen länger Prediger darf sein. Das weckt Leidenschaft in mir. Das weckt Freude in mir. Darum ist der Dienst bei den Ukrainern, jetzt werde ich persönlich, darum ist der Dienst bei den Ukrainern für mich nicht nur ein Dienst da innen, weil ich dort immer wieder sehe, wie Menschen sich verändern oder Jesus ins Leben von Menschen einredet. Dass Leute, die offen sind für alles, plötzlich die Bibel lesen. Oder alte Menschen gegen die 90 Jesus ins Herz aufnehmen und nochmal aufblühen. Auch wenn Knochen und Gelenk in die Jahre gekommen sind. Was weckt bei dir die Leidenschaft? Wo ist es gut, dass du ein Teil davon bist, dass du siehst, was Gott tut? Vielleicht sind es Rundbriefe von Missionen. Vielleicht ist das Gebet Austausch mit anderen. Wir haben heute anschliessend Bezirksversammlungen. Es ist gut und es ist wichtig, über so Sachen zu reden, wie Finanzen, Strukturen. So. Das ist ganz wichtig. Und wir sind gefordert, vielleicht sind wir sogar überfordert mit so Fragen. Aber Gott ist da mit der Leidenschaft für uns und für die Menschen, die noch nicht da drin sind. Ich will das nicht vergessen, wenn wir Bezirksversammlung haben. Die Liebe, die Gott uns geliebt hat, spiegelt sich in seiner Leidenschaft für die Mission auch durch uns durch. Es motiviert mich, auch dem Bösen entgegenzutreten mit Gebet. Oder zu beten, schenk du, dass in dieser und in der nächsten und übernächsten Generation Menschen heranwachsen, die Jesus lieben und Gemeinde ausmachen. Du hast so gebetet heute an. Es ist mein Gebet, dass das Evangelium in die Breite geht für unsere Gesellschaft. Aber auch in die nächste und übernächste Generation, dass der Stab vom Evangelium, der Stab von der Nachfolge bei Jesus, dass der weitergeht, bis dass Jesus kommt. Ich schließe ab mit dem Bibeltext. Und nach dem Bibeltext werden wir ein Lied hören. Wir singen es nicht selber, weil es noch nicht so bekannt ist. Das Lied trägt den Titel, ich spreche aus dem Namen Jesus. Und dann wird aufgezählt, über was? über die Stadt, über das Land, über die Familie und so weiter. Ich habe gemerkt, dass das Lied meine Leidenschaft anspricht. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich mich sehe, den Namen Jesus aussprechen. Im Gebet. Vielleicht auch im Persönlichen. Mit Jesus bezügen. Es ist ein Lied, das etwas von dieser Sehnsucht bei mir anspricht, wo ich nicht einfach im Griff habe. Aber ich möchte das so gern und ich will das, den Namen von Jesus aussprechen. Über dem, was in diesem Haus passiert, über die Gruppe, über Menschen, über die Gesellschaft. Bevor wir es hören, schließe ich ab mit dem Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 1. Jesus hat uns gerettet und uns dazu berufen, dass wir ihm ganz gehören. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus seine erbarmende Liebe zu schenken. Darum ist es jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht.